Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstau Podcast. Der Podcast, der Melania Trump den Weg zum Literaturnobelpreis ebnet. Nicht. Was hier los ist, das werdet ihr gleich im Nachrichtenblock noch erfahren. Aber zuerst habe ich natürlich meine liebsten politischen Kommentatorinnen dabei. Die Chicks of Politics, wie ich sie gerne nenne. Aus dem wunderschönen Saarbrücken dazu geschaltet. Maike.
Salut.
Und natürlich auch wieder mit am Mikrofon am Start aus dem wunderschönen Hannover. Annika.
Hallihallo. Und was wären wir ohne ihn? Unserem Mann, der überhaupt gar keinem Hahnkampf aus dem Weg geht. Unser Robin aus Münster.
Hallihallöchen. Ja, wir wollen jetzt mal nicht zu lange auf die Folter spannen. Was ist denn da los mit Melania Trump? Wieso reden wir darüber, dass sie den Literaturnobelpreis erhalten könnte? Natürlich passiert das niemals, hoffe ich zumindest. Aber was ist denn da los? Was hat die mit unserer Show zu tun? Erklärt doch mal unseren lieben ZuhörerInnen, was hier schon wieder für ein Irrenhaus-Spektakel abgeht.
Ja, also um den Literaturnobelpreis zumindest in irgendeiner Parallelwelt, zumindest theoretisch zu gewinnen, muss ja eine wichtige Voraussetzung erfüllt sein. Es muss ein Buch geschrieben worden sein. Und genau das wird jetzt nämlich angekündigt von Melania Trump. Sie kündigt eine Biografie an, beziehungsweise ein Memoir mit ganz, ganz intimen Einblicken in ihr Leben und natürlich in ihr Zusammenleben mit Donald Trump. Das Ganze soll laut Verlagsangabe die kraftvolle und inspirierende Geschichte einer Frau sein, die persönliche Spitzenleistung definiert, Widrigkeiten überwunden und ihren eigenen Weg eingeschlagen hat. Du meine Güte, das klingt also wirklich nach einer Elder Stateswoman oder ähnlichem. Aber nein, hier Melania Trump ist es also, die jetzt wie rein zufällig zum Showdown des Wahlkampfes hin dieses Porträt also verspricht. Da wird wohl im Hintergrund, nehmen wir mal an, gerade sehr, sehr fleißig dran geschrieben. Es gibt also auch noch kein definitives Veröffentlichungsdatum, aber es gibt schon weitere Infos, zum Beispiel zum Preis. Die ganz simple Standardausgabe kostet $40, aber schon für nur wenige Dollar mehr, nämlich für 75, bekommt man eine signierte Version. Also, was will man mehr mit Autogramm gleich dabei? Das Ganze ist natürlich, wie man sich vorstellen kann, unter anderem hier an unserem süffisanten Unterton nicht ganz frei von Spott. Wir erinnern uns, Melania wurde ja während ihrer Zeit als First Lady nicht nur vorgeworfen, sondern auch anhand von Textauszügen belegt, dass sie in einer Rede ordentlich von Michelle Obama geklaut hat. Michelle Obama ihrerseits hat mit Becoming eine sehr, sehr erfolgreiche Biografie veröffentlicht. Jetzt schauen wir mal, was da bei Melania Trump rauskommt. Wir sind gespannt, wir werden darüber berichten. Ich liebe sowas, ich liebe diese Art von, vielleicht Geschichtsneuinterpretation, die da zu erwarten ist und natürlich diese ganze Causa Trump, die uns hier auch noch sicherlich durch dieses Wahljahr begleiten wird. Und das ist nämlich genau das Stichwort. Ich schalte rüber zu unserer politischen Kommentatorin Maike Stein, die diese Literatur-Neuveröffentlichung, diese heiß erwartete, noch einmal politisch einordnet. Maike, bitte.
Ja, ich liebe das, Annika, wie du hier quasi die Frauke Ludowig von Papierstau Podcast bist. Du bist zuständig für den ganzen heißen Gossip. Und make no mistake, den lieben wir natürlich. Ich ordne das hier gerne mal ein. Was passiert hier gerade? Wir haben ja jetzt Kamala Harris, die antritt statt Joe Biden. Die hat eine unglaubliche Welle der Sympathie, die gerade sie durch die USA trägt. Jetzt hat sie den nächsten Geniestreich an den Start gebracht, nämlich ihr Vize, ihr Running Mate ist ein Mann aus dem besten Bundesstaat der USA, nämlich Minnesota, da habe ich mal gewohnt. Ein Traum. Tim Walz, Coach Walz, ich liebe ihn. Das wird großartig. Die zwei reisen gerade durchs Land, haben riesengroßes Publikum, wo auch immer sie aufkommen, haben Unterstützung von Popstars wie Charlie XCX mit Brad Summer, das haben wir schon erklärt. Letztens hat Trump bei einer Rallye My Heart Will Go On gespielt, da hat Celine Dion über ihn gelacht, dass er jetzt schon den Titanic-Song spielt, wo auch seine Kampagne gerade voll abschmiert. Und das ist der politische Kontext, in dem wir uns gerade befinden. Trump verliert ja vor allem die Frauen, indem er ja jegliche Rechte, Abtreibung durchführen zu lassen, also Gesundheitsversorgung für Frauen einschränken will. Da haben wir ja schon im Kontext seines Running Mate J.D. Vance drüber gesprochen, der ja auch leider ein sehr erfolgreicher Buchautor ist. Und um das zu verhindern, das ist hier meine politische Einschätzung, dass die ganzen Frauen den Republikanern von der Fahne gehen, in noch höherem Ausmaß, als es derzeit schon der Fall ist. Und lieber die Demokraten wählen, gerade die, die eben nicht parteipolitisch gebunden sind, sondern in den sogenannten Swing States, die Swing Voters sind, die man überzeugen muss, um die Präsidentschaftswahl zu gewinnen. Um diese Frauen ranzukriegen, hauen die jetzt dieses Buch von Melania raus. Das ist meine Einschätzung. In diesem Buch wird irgendwie drinstehen, dass Donald Trump ein ganz toller Ehemann ist und dass er Frauen liebt.
Und Feminist.
Und Feminist, genau. Das sind alles die super harten Feministen, die mit irgendwelchen...
Rap him by the rights.
Genau.
Missverstanden.
Das ist ein missverstandener Frauenfreund, der gerne Schach spielt und Tee trinkt mit Pornostars und so. Das, wir alle kennen es, ne? Und das wird da drin stehen. Das ist ein verzweifelter Versuch, die Frauen an den Start zu bringen. Und Melania war sich ja noch nie zu schade, sich für jeden Scheiß instrumentalisieren zu lassen. Und genau das ist, was hier passiert. Noch ein Fun Fact dazu. Ich habe auf Goodreads meine kleine politische Analyse verfasst und wollte das posten. Das funktioniert aber nicht. Das heißt, Goodreads ist ja die größte Bücherplattform weltweit. Die gehört wirtschaftlich gesehen Amazon. Die haben dieses Buch dort angelegt, dass es existiert. Ich habe zu diesem Buch was geschrieben. Das ist veröffentlicht worden, aber nur auf meiner Pinnwand, da wo meine Freunde es sehen können. Und auf der eigentlichen Buchseite kann man momentan nichts veröffentlichen. Genauso ist es bei J.D. Vance. Wenn man momentan sein Buch rezensieren will, kann man das nicht veröffentlichen. Amazon hat die Möglichkeit gesperrt, von Vance und Melania Trump die Bücher zu kommentieren. Das finde ich hochinteressant, dass Amazon zu diesem Mittel gegriffen hat. Lass ich jetzt einfach mal so stehen. Wir gucken, wie sich das entwickelt. Es ist ein Traumrobber. Und freust du dich auch schon drauf, die tiefen feministischen Gedanken von Melania Trump, die sie auch sicher selbst zu Papier bringen wird, die in dich aufzunehmen und dich davon inspirieren zu lassen?
Absolut. Ich träume nachts davon, mich von Melania Trump und ihren feministischen Perspektiven inspirieren zu lassen. Jeden Tag. Manchmal denke ich, da bin ich für geboren worden. So, genau dafür. Aber ich finde, das ist dieses politische Spektakel, gerade jetzt in diesem Wahljahr, das wird ja sowieso noch viele weitere Kreise ziehen. Ich finde es jetzt lustig, dass es so literarische Kreise zieht oder dass jetzt dann auf literarische Art versucht wird, irgendwie diese Magerbewegung in ein anderes Licht zu rücken, was ja eigentlich gar nicht stattfinden kann, weil die politischen Aussagen sprechen ja für sich. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ich bin mal gespannt, was da noch für Kreise gedreht werden. Vielleicht kriegen wir auch noch irgendeinen Ghostwriting-Roman über Donald Trump, so, wo er als sexy jugendlicher Charmeur dargestellt wird, so Trumps Senpai oder so.
Robin, bring bitte niemanden auf irgendwelche Ideen. Bitte.
Trump-Fanfiction.
Ja. Jetzt wird's hier ganz böse.
Schnell,
okay.
Themenwechsel.
Ganz schnell Themenwechsel. Genau so ist es. Wir kommen mal zu einem Thema, was wir schön finden, und zwar Bücherpreislisten. Yeah. Denn die Longlist des Booker Prize ist wieder raus. Wir sind ja wieder immer ganz nah dran beim Booker Prize, wenn der rauskommt, für die ZuhörerInnen, die es vielleicht noch nicht wissen, was ist überhaupt dieser ominöse Booker Prize? Seit 1969 wird da jährlich der beste englischsprachige Roman ausgezeichnet, der im Vereinigten Königreich oder Irland veröffentlicht wurde. Der Preisträger, die Preisträgerin erhält dabei 50.000 Pfund Sterling. Und da sind natürlich auch schon sehr, sehr bekannte Namen bei, die diesen Preis gewonnen haben. Zum einen Paul Lynch oder Douglas Stewart, Margaret Atwood, George Saunders, Hilary Mantel, Julian Barnes, ihr könnt euch da was aussuchen. Sehr, sehr viele bekannte Namen, die ihr da hören werdet. Und jetzt ist die Longlist des Bookers wieder raus, das sogenannte Booker Dozen. Es sind nämlich immer dann nicht 12, sondern 13 Titel. Und so ist es dieses Jahr auch. Bevor wir jetzt hier uns in die Liste reingraben, Annika, es gibt doch immer so ein paar interessante Facts zur Booker-List. Was ist denn da dieses Jahr so an Trivia Interesting Facts rausgekommen?
Genau. Zahl, Daten, Fakten und vor allem Listen. Ihr wisst, auch dafür habe ich einen kleinen Kink. Mehr dazu noch weitere Folgen noch im Laufe der Sendung. Oh mein Gott, das war schon
die Annika.
Also, wir haben natürlich, genau wie Robin gesagt hat, die 13 Bücher des Booker Dozen. Es wird auch nicht alt, ist dieser kleine Scherz. Die haben immer so ein paar besondere Highlights, bevor wir gleich nochmal ein paar Titel der Liste genauer vorstellen. Es sind zum Beispiel drei Debüt-Novels dabei. Zum einen ist das Headshot Heart von Rita Bullwinkel, The Safe Keep von Yael van der Woden und Wild Houses von Colin Barrett. Und Yael van der Woden ist auch insofern interessant, als dass das eine niederländische Autorin ist und dass das das erste Mal ist, dass eine niederländische Autorin, die dann natürlich entsprechend auf Englisch schreibt und dort veröffentlicht, auf der Booker-Liste zu finden ist. Genauso wie auch ein Autor, auf den wir gleich nochmal eingehen, Tommy Orange. Der ist nämlich der erste Native American Autor auf dieser Liste. Also da kann man ja eigentlich fast nur sagen, Zeit wird's. Und ansonsten das vielleicht wieder so ein bisschen die kleine Träne im Knopfloch. Die amerikanischen AutorInnen sind hier wieder ziemlich vorne mit dabei. Aber auch ansonsten haben wir ein paar andere Länder vertreten. Wir hatten es ja gerade schon gesagt, es gibt ja diverse andere englischsprachige Länder oder sogar Holland jetzt neuerdings, die auch beim Booker vorne mitspielen. 8 Frauen und 5 Männer. Das ist also mehr als ausgeglichen. Und ich würde sagen, schauen wir doch jetzt mal ein bisschen genauer auf ein paar der Titel, die wir euch aus guten Gründen näher vorstellen können. Zum Beispiel, gerade schon mal erwähnt, Tommy Orange. Michael, da kannst du auf jeden Fall mehr zu sagen.
Ja, hier macht der Booker was wieder gut, denn Tommy Orange's Debüt, There, There, Dort, Dort, hatten wir natürlich auch bei uns im Podcast, hätte es so verdient gehabt, in diesem Jahr auf der Booker-Liste zu stehen, also in dem Jahr, als es veröffentlicht wurde und wurde damals übersehen. Das hat auch große Wellen in der internationalen Community geschlagen, dass dieses Buch, das wirklich so viele Menschen weltweit dazu gebracht hat, mehr kontemporäre indigene Literatur zu lesen, dass dieses Buch von den Booker-Judges damals übersehen wurde. Jetzt machen sie es wieder gut, setzen Tommy Orange mit seinem zweiten Roman auf die Liste. Wandering Stars heißt dieser Roman. Es ist eine Art Fortsetzung von der. Man kann das Ding aber lesen, ohne das Erstlingswerk vorher sich reingezogen zu haben. Es ist ein multigenerationaler Roman, der uns mitnimmt über 200 Jahre Geschichte einer indigenen Familie. Das geht zurück bis 1864, das Sand Creek Massacre nimmt uns mit über traumatische Ereignisse, die zu tun haben mit diesen Umerziehungsschulen, in die indigene Bevölkerung gebracht wurde, um diese Kultur zu zerstören, indem man Traditionen den Kindern aberzieht. Es geht um die Besetzung von Alcatraz durch indigene Menschen, die protestiert haben gegen Diskriminierung und Ausbeutung. Also ganz, ganz viele geschichtliche Stationen, in die die Menschen, die wir hier treffen, aus einer Familie involviert sind. Verschiedene Menschen, die dieser Familie angehören, sind involviert in diese konkreten historischen Ereignisse. Und es zieht sich eben wieder bis in die Gegenwart hinein, wo ja auch dort quasi aufhört. Da geht es dann um die Opioidkrise. Es geht darum, wie heute junge Teenager mit indigenen Wurzeln versuchen, Traditionen zu bewahren oder neue Traditionen zu schaffen. Ein hochkomplexer Roman. Der Titel bezieht sich auf einen Song von Portishead. Tommy Orange ist ja auch Musiker und studierter Soundingenieur. Also diese Klänge, Klangbilder spielen eine große Rolle auch in der Sprache. Ich könnte noch ganz viel dazu sagen. Hochverdient Tommy Orange mit Wandering Stars auf dieser Liste. Ich bin sehr gespannt, wie weiter kommt. Dann ein Buch, das es auch schon auf Deutsch gibt und das quasi seit dem Tag der Veröffentlichung werden für dieses Buch Nobelpreise, Pulitzerpreise, Bookerpreise gefordert. Von daher null überraschend, das Buch auf dieser Liste zu sehen, steht auch zu Recht drauf. Es ist Percival Everett James. Wir haben ja schon im Jahr 2022 hart gefeiert, dass Percival Everett's The Trees auf der Bookerliste stand. Das haben wir damals auch vorgestellt, absolut geliebt, fantastisch. James ist jetzt eine im weitesten Sinne Nacherzählung von Huckleberry Finn. Aber das Ganze entspinnt sich als Quentin Tarantino-esker Revenge-Plot. Es geht nämlich nun, wie der Titel verrät, weniger um Huckleberry und mehr um die Perspektive von James und darüber, wie er wahrgenommen wird, sich selbst wahrnimmt, diese Reise unternimmt als schwarzer Mann entlang des Mississippi. Und da sind wahnsinnig viele, wahnsinnig intelligente Einschübe, Ideen über Darstellung, über Performativität und Performance. Ist im weitesten Sinne auf einmal das Thema von den Adventures of Huckleberry Finn. Und es ist ganz, ganz großartig, wie das hier im Kontext von Theater, von Sprache, von Blackfacing, von Passing, all das wird hier durchgespielt. Wahrnehmung, Selbstdarstellung in dieser Zeit. Also wirklich ganz, ganz großartiges Buch. Percival Everett, ich fand The Trees offen gestanden besser, weil es lustiger und innovativer war, aber auch das hier natürlich ein sehr gutes Buch. Wenn man Black Skin, White Masks von Franz Fanon gelesen hat, weiß man, was man hier so erwarten kann. Es ist quasi die Übertragung dieser theoretischen Ideen in einen Roman. Percival Everett hat, glaube ich, gar keine schlechten Chancen, hier als Sieger rauszugehen in diesem Jahr. Aber das ist ja nicht alles, was auf dieser Liste steht. Robin, du hast dich in andere Themen eingekramt, die die Liste zu bieten hat.
Ja, absolut. Erstmal so über diese Liste gucken, macht natürlich auch immer ganz viel Spaß, weil es thematisch ja auch einen ganz grob breiten Fokus gibt, ganz, ganz viele thematische Felder, die hier abgegrast werden. Und jetzt habe ich mir mal eins rausgesucht, das heißt Orbital von Samantha Harvey. Das klingt nämlich deswegen interessant, weil es auf der ISS spielt. Habe ich auch noch nicht so viele Romane drüber gelesen. Genau. Es geht um 6 AstronautInnen, die ja auf die ISS kommen und dort natürlich lebenswichtige Arbeit verrichten, aber sich auch fragen, was wäre das Leben ohne die Erde, was wäre die Erde ohne die Menschheit? Und während sie in der Umlaufbahn mehrere Ereignisse verfolgen, wie Gletscher, die abbrechen oder Wüstenstürme, die übers Land ziehen, da gibt es auch persönliche Schicksale, da stirbt die Mutter von einem Astronauten, da wird dann überlegt, ob dieser Astronaut zurückkehrt, und es geht generell um ja die ganz großen Themen. Wie ist das Leben auf dieser Station? Wie ist das Leben auf der Erde? Und die Zerbrechlichkeit der Menschlichkeit wird hier abgebildet. Fand ich auf jeden Fall spannend, kann spannend sein. Und ich habe natürlich mir noch einen zweiten Roman rausgeguckt, und zwar von niemand Geringerem als Rachel Kushner. Wir hatten schon ein Buch von Rachel Kushner, das ist schon lange, lange her, das war im September 2019. In Folge 71 haben wir ihr Buch Ich bin ein Schicksal vorgestellt, was ich geliebt habe, und
oh,
Mike
so
nämlich auch.
Ja, ja. The Mars Room, damals auch nominiert für den Booker.
Ja, und jetzt ist wieder ein Rachel Kushner Buch für den Booker nominiert, und zwar Creation Lake. Teils Spionageroman, teils tiefgründiges Traktat über die Menschheitsgeschichte, über eine Frau mit dem Namen Sadie Smith, wie die Autorin. Ob es da irgendwelche Zusammenhänge gibt, man weiß es nicht, eine 34-jährige Undercover-Agentin, die mit sehr skrupellosen Taktiken agiert und dann in eine Öko-Aktivistengruppe eindringt, um die von innen zu zerstören. Aber dann verliebt sie sich in den Anführer. Avatar mit Spionage, so ein bisschen. Aber das Werk wird vor allen Dingen für seine hochgradige Komik gelobt. Und das finden wir natürlich, ist ja immer schon mal ein guter Stempel. Und Rachel Kushner kann halt auch gut schreiben. Also das ist ein Buch, auf das ich mega Bock hätte. Und jetzt haben wir noch ein Buch. Annika, erzähl doch mal, was hier noch auf der Liste steht, weil dieses Buch haben wir nämlich erst vor ein paar Folgen vorgestellt.
Ganz genau, ganz genau. Du hast ja gerade auch schon erwähnt, die große Themenvielfalt. Und ich finde allein schon die Bücher, die ihr jetzt hier nochmal angerissen habt, die klingen alle schon wieder so interessant. Und das zeigt ja auch wieder die schöne Vielfalt dieser Liste. Und das Buch, was Robin jetzt gerade noch mal in den Mittelpunkt stellt, das ist Headshot, auf Deutsch Schlaglicht, von Rita Bullwinkel. Das haben wir tatsächlich in der Folge 303 erst vorgestellt. Ein Debüt mit einer sehr, sehr interessanten Struktur. Da geht es um 8 junge Frauen, Mädchen teilweise noch, die also in einem Boxturnier gegeneinander antreten. Und die Autorin, die bildet das sehr interessant ab, indem sie die jeweiligen Kämpfe, also so im Turniermodus müsst ihr euch das vorstellen, geht beim Viertelfinale los. Immer die beiden Boxerinnen, die gerade gegeneinander ankämpfen, stehen im jeweiligen Erzählmittelpunkt, wechseln
sich
ab.
Im Schlaglicht sozusagen.
Genau, im Schlaglicht des jeweiligen Kapitels und treten gegeneinander an. Das heißt, man lernt die Beweggründe kennen und man erkennt das System, das dahinter steckt. Also vor allem Männer, die natürlich nur auf den Profit aus sind, denen die Mädels relativ egal sind, aber auch diese tollen, starken Frauencharaktere, die ihre Macht erkannt haben und auch damit umgehen, und auch diese Körperlichkeit. Also das war schon ein ganz interessantes Debüt, das wir hier vorgestellt haben. Hört nochmal rein, Folge 303. Hölle, Hölle, Hölle. Das wollte ich auch nochmal sagen, so war der Titel von der Folge. Also Booker in diesem Jahr wieder eine interessante Auswahl. Wir bleiben dran und schauen da mal, wie es weitergeht, würde ich sagen.
Ganz genau. Und mit diesen wunderschönen Worten kommen wir doch mal zum ersten Buch dieser Folge. Und ich habe ja vorher nicht gesagt, umsonst hier meine Chicks of Politics. Deswegen fangen wir doch erstmal mit dem ersten politischen Buch dieser Folge an.
Richtig. Und wir beschäftigen uns gleich mal mit Nazis. Und zwar reden wir über Nora Bossons Reichskanzlerplatz. Ich liebe ja Nora Bossons politische Romane. Schutzzone, das für den Deutschen Buchpreis auch nominiert war, fand ich ganz, ganz, ganz großartig. Schauen wir also, was sie uns hier produziert in einem Buch, das angekündigt wird als Porträt von Magda Goebbels. Wer war Magda Goebbels? Wir kennen sie als Ehefrau von Reichspropagandaleiter Josef Goebbels. Aber sie ist auch die Stieftochter eines jüdischen Kaufmanns, der später im KZ Buchenwald ermordet wurde. Sie war zuerst verlobt mit einem jüdischen sozialistischen Politiker und war dann verheiratet mit dem Industrietycoon Günter Quandt, der natürlich ein großer Unterstützer und auch Profiteur der Nazis war. Also momentan sind immer noch die zwei reichsten deutschen Mitglieder der Quandt-Dynastie. Nun war aber dieser Günter Quandt ungefähr doppelt so alt wie Magda und sie hat sich ein bisschen mit ihm gelangweilt offensichtlich, hat dann eine Affäre begonnen mit dem Freund des Stiefsohnes, als ein sehr viel jüngerer Liebhaber, den hat sie sich zugelegt. Und das hat zur Scheidung geführt. 2 Jahre nach der Scheidung wurde sie dann die Frau von Josef Goebbels. Warum erkläre ich hier euch das illustre Leben von Magda Goebbels? Zum einen sehen wir schon an diesem Lebenslauf, dass sie es mit moralischen Prinzipien offenbar gar nicht hatte. Aber Nora Bossong erzählt uns jetzt auch die Episode in ihrem Leben, vor allem, als sie diesen jungen Liebhaber kennenlernte, mit ihm diese Affäre begann, sich scheiden ließ und wie sie dann quasi zu der Magda Goebbels wurde, die wir heute kennen. Nun ist es aber so, dass umstritten ist, wer dieser junge Liebhaber jetzt wirklich war, was ihn umgetrieben hat, was da genau gelaufen ist. Man weiß es nicht. Deswegen hat Nora Bossong, die Autorin ist und das deswegen im Gegensatz zum Historiker im non-fiktionalen Text darf, sich einfach mal ausgedacht, wie das gewesen sein könnte. Dieser junge Liebhaber heißt also im Roman Hans. Und er ist schwul und eigentlich in den Stiefsohn von Magda verliebt, der aber sehr jung, mit 19 Jahren verstorben ist. Auch das wieder historischer Fakt, dass er wirklich so jung starb. Der fiktionale Liebhaber möchte nun seine Homosexualität verbergen und fängt deswegen diese Affäre mit Magda an, die er eigentlich nicht wirklich liebt. Der erzählerische Kniff, der hier dahinter steht, ist, dass Hans auch unser Erzähler des Buches ist. Das heißt, wir sehen im kompletten Text Magda nur durch seine Augen. Und er selbst ist ein unzuverlässiger Erzähler. Er ist nämlich dieser homosexuelle Mann, der ein Soldat erst wird und später ein staatlicher Mitarbeiter, arbeitet mit im Wirtschaftsministerium. Das heißt, er wird Teil des Nazi-Apparates, obwohl er weiß, dass diese Ideologie falsch ist und dass er selbst zu jedem Zeitpunkt deportiert werden könnte aufgrund seiner sexuellen Orientierung. Er ist also auf gewisse Art ein ganz typischer Bürger im Deutschen Reich, nämlich ein Mitläufer. Jemand, der versucht, im Strom mitzuschwimmen und im Hintergrund der Politik zu bleiben. Das ist hier natürlich schwer vertretbar. Wir merken immer wieder an dem Text mit dem unzuverlässigen Erzähler, wie Hans sich selbst einredet, inwiefern er damit eigentlich alles nichts zu tun hat und teilweise auch mit sich hadert, wo er vor sich selber auch nicht mehr verbergen kann, dass er sehr wohl zum Komplizen in bestimmten Ereignissen geworden ist. Er bleibt immer verbunden mit Magda auf verschiedene Art und Weise, während diese aufsteigt und er auch immer wieder versetzt wird in diesem politischen Apparat. Und er sieht um sich herum zunehmend jüdische Menschen, die er kennt, queere Menschen, die er kennt, verschwinden in Konzentrationslagern, während er eben aktiv arbeitet für den Staat, der auch eigentlich ihn zerstören und töten will. Er ist also ein ganz kleines Rad in einer großen Maschine, die aber aus Millionen solcher kleinen Räder besteht. Und dieser Hans und seine Selbstrechtfertigung, die sind aus meiner Sicht ganz gut geschrieben. Sowieso so, dass Bossong ja sehr konservativ eigentlich erzählt, aber das sehr, sehr gut kann. Also sie hat diese individuellen Vignetten, die die soziale Situation darstellen. Sie hat Einzelschicksale, die sie am Rande immer wieder erwähnt, die aber pass pro toto für die Gesellschaft stehen. Die Sprache ist sehr intelligent und elegant, da liest man unglaublich gerne mit. Es bleibt auch immer interessant, aber, und jetzt kommen wir zum Ausgangspunkt, das Problem dieses Buches ist, dass es angepriesen wird als Porträt von Magda Goebbels und das ist einfach kein Porträt von Magda Goebbels. Es ist eine Geschichte, die uns Hans erzählt über Hans. Die Rechtfertigung des Hans, des fiktionalen Hans, über den Hans. Und am Rande gibt es auch immer wieder Magda Goebbels, die nie wirklich plastisch wird. Denn die Faszination, mit der man da reingeht, ist, dass man sich ja denkt, warum war Magda Goebbels diese Ikone des Nazistaates? Wie konnte es dazu kommen? Was war das Charisma von ihr vielleicht? Was hat sie dazu gemacht? Und das kommt in diesem Buch in keinster Weise raus. Also sie wirkt in diesem Buch durchweg schrecklich, nicht besonders helle, sehr machthungrig und sehr eitel. Also es ist ein absolutes Mysterium, wenn man nach diesem Roman geht, wie sie zu einer Nazi-Ikone werden konnte. An einer Stelle gibt es einen Satz, den Hans sagt. Und er sagt, Magda wurde groß, weil sie nämlich es geschafft hat, dass die großen Männer sich selbst in ihr gespiegelt gesehen haben. Aber das bleibt eine reine Aussage von Hans. Das wird im Plot nicht konkret umgesetzt. Und das, muss ich sagen, ist dann auch zu wenig. Also da muss man sich auch schon entscheiden, was für eine Art von Roman man haben will. Als Porträt von Magda Goebbels funktioniert das hier überhaupt nicht. Diese Hans-Geschichte ist ganz interessant. Das ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, schmeiß da Buchpreise drauf oder sowas habe ich ja noch nie gelesen. Aber das ist wirklich ein solides, interessantes Buch, das ich auch sehr, sehr gerne gelesen habe. Aber wirklich ärgerlich, dass Marketing, das hier betrieben wird. Ich weiß nicht, inwiefern die Autorin daran auch beteiligt war, aber das so zu drehen, zu sagen, das ist jetzt irgendwie, hier sind wir wieder beim Mitkalt. Wir suchen jetzt eine Rechtfertigung, warum das jetzt gesellschaftlich wahnsinnig relevant ist. Das hätte man noch anders drehen können, hätten sagen können, was passiert eigentlich mit den ganzen Ministeriumsmitarbeitern, wenn in ostdeutschen Staaten auf einmal die AfD regieren sollte, wie werden die reagieren? Moralische Dilemmata dieser Art hätte man spielen können, aber hier zu sagen, das ist jetzt die große Geschichte über den Aufstieg von Magda Goebbels, ich weiß ja nicht. Annika, wie hast du das gelesen?
Ja, also so ein bisschen ähnlich. Das kann ich vielleicht schon mal vorweggeben. Ich finde auch, es ist wirklich ein solides Buch. Ich habe es auch gerne gelesen. Ich liebe das ja so, die fiktionale Ausweitung von Biografien. Da habe ich immer so meinen kleinen Anker in der Realität. Ne? Also bis zum gewissen Grade ist das wirklich so passiert. Und dann kann man es ja so ein bisschen verschieden lesen als so eine Art alternative Realität oder vielleicht auch wieder, den Begriff hatten wir vorhin schon, Fanfiction, aber wie auch immer. Also ich liebe das, diesen historischen Kern und daraus eine Geschichte weiterspinnen im Sinne von großer Erzählkunst. Und Magda Goebbels, geborene Johanna Maria Magdalena Behrendt, adoptierte Friedländer, legitimierte Rieschel und geschiedene Quandt. Ich finde, das muss man noch einmal so in Gänze aufsprechen, weil das zeigt ja schon, was das für eine faszinierende, schillernde Frau war. Und so sagt es ja auch ihr Stiefsohn Helmut im Roman. Er sagt, sie wechselt so oft ihren Namen und ihren Glauben. Was weiß ich, was sie in Wirklichkeit ist. Vermutlich kann sie das nicht mal selbst sagen. Und das passt ja wirklich auch zu diesem Bild. Maike, du hast ja schon gerade so ein paar biografische Eckpunkte genannt, also wie sie sich da im Laufe ihres Lebens immer wieder gewandelt hat, angefangen von einer ersten Jugendliebe, also einem ziemlich aktiven Zionisten, der mit ihr gemeinsam nach Palästina auswandern wollte, der jüdische Stiefvater, also da gab es ja wirklich noch einige interessante biografische Facetten. Und auch Anna Maria Siegmund schreibt in ihrem Buch Die Frauen der Nazis, sie ist zweifellos die schillerndste Persönlichkeit unter den Frauen der Nazi-Elite. Ihr wechselhaftes Leben erinnert an eine griechische Tragödie. Und mit diesem ganzen, ja, Erwartungen bin ich da auch so ein bisschen rangegangen, weil natürlich hat mich das Marketing auch so ein bisschen angelockt, genauso wie dich. Und dann muss ich sagen, macht das Nora Busson auf der einen Seite wirklich richtig, richtig gut, weil, und auch da ging es mir ähnlich wie dir, ich kann die Faszination auch nicht so richtig greifen. Was mag vielleicht auch ein zeitliches Ding sein, dass man sich das gar nicht so richtig vorstellen kann, wie eine Frau so dieses Begehren von auch so vielen verschiedenen Männern und Männertypen wecken konnte. Also von alt bis jung, von deutsch bis amerikanisch, überall trudelten die Heiratsanträge gefühlt ein. Und ich finde, also irgendwas muss ja dran gewesen sein. Und auch wenn es das Buch nicht so richtig gut erklärt, bringt es das Buch trotzdem gut rüber. Und das macht Nora Busson gut, ist aber gleichzeitig auch die Schwäche des Buchs, weil wirklich Magda Goebbels in ihren Szenen auch so ein totaler Scene-Stealer ist. Ne? Also sie überstrahlt dann so ziemlich alles. Man wartet darauf, dass sie wiederkommt, dass es weitergeht, dass sich die anderen Figuren mit ihr befassen, mit ihr interagieren, weil sie bleibt dieses Mysterium, aber ist gleichzeitig unfassbar faszinierend. Und dann sind diese Teile von Hans, dessen eigentliche Geschichte es ja ist, da im Vergleich doch relativ öde. Man merkt also wirklich, dass Magda fehlt. Und dann reicht auch diese Geschichte als Mitläufer, die wirklich ja auch ein interessanter Aspekt ist. Aber das reicht mir dann irgendwie nicht. Also das fand ich dann wirklich ein bisschen schade. Ist der Magda geschuldet, wem auch sonst. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ist es wirklich auch eine interessante Geschichte, gerade auch unter dem Aspekt, wie weit geht man oder wie rechtfertigt man das, was man tut oder was man vielleicht manchmal auch nicht tut. Also auch das Unterlassen bestimmter Dinge, das ist ja hier auch ein interessantes Thema. Was mir auch noch gut gefallen hat, auch erzählerisch oder sprachlich, war dieser Trick, den Nora Bossong an der einen oder anderen Stelle, dazu gleich noch mehr, angewandt hat, dieses Foreshadowing von Magda Goebbels, die sich viel mit dem Thema Schlaftabletten befasst, auch im Zusammenhang mit ihren verschiedenen Kindern. Also gerade wenn man ja das Schicksal ihrer gemeinsamen Kinder mit Goebbels, denen hat sie ja dann Schlafmittel gegeben. Es ist umstritten, wer sie dann letztlich genau umgebracht hat. Aber dieses Thema Barbiturate und Kinder von Goebbels, das zieht sich da so ein bisschen durch. Das war bei den ersten ein, zwei Malen fand ich das ziemlich cool als Kniff, weil es dem Ganzen so einen gruseligen Unterton von Anfang an gegeben hat. Aber es war mir dann unterm Strich einmal oder sogar zweimal zu viel erwähnt. Also das fand ich dann auch wieder ein bisschen schade. Da hat hier und da die Balance gefehlt. Aber im Großen und Ganzen, wie du sagst, ein solides Buch, das natürlich auch interessante Einblicke nochmal in diese Gesellschaft gibt und mögliche Erklärungsansätze für diese Faszination der Figur, so kann man es ja ruhig sagen, Magda Goebbels.
Das finde ich jetzt interessant, weil du hast es ja quasi genau umgekehrt interpretiert. Was fandst du an der Magda Goebbels, jetzt nicht an der echten Magda Goebbels oder was in der Sekundärliteratur über Magda Goebbels steht, sondern die Magda Goebbels, die uns Bossong zeigt. Was fandst du an der faszinierend? Weil für mich tritt die immer nur auf als eine Frau, die irgendwelche Thesen spuckt, von denen man genau merkt, dass sie rein utilitaristisch sind. Also dass sie unterm Strich das sagt, was ihr persönlich gerade nutzt, also da wirklich auch schreckliche, schreckliche Dinge sagt, politisch, dauernd, die unglaublich eitel ist, die rüberkommt wie eine ganz schlimme Bitch. An keiner Stelle sieht man sie mal als zugewandte Person, als zuhörende Person, als empathische Person oder auch nur als intelligente Person. Also ich könnte dir jetzt keine Stelle nennen, wo Nora Bossong, Magda Goebbels in irgendeiner Art und Weise als sympathisch, das möchten wir jetzt von Frauen aber auch gar nicht fordern, wir möchten nicht, dass alle Frauenfiguren sympathisch sein müssen, aber zumindest mal faszinierend oder mysteriös zeigt. Also es hat diese Magda Goebbels von Bossong, weil der hat sich mir überhaupt nicht erschlossen, wie einer wahnsinnig genug sein kann, diese Frau heiraten zu wollen, weil die wirklich einfach nur schrecklich wirkt. Wo ist hier die Stelle, wo die spannend ist?
Also ich muss vielleicht einen kleinen Disclaimer jetzt doch nochmal an dieser Stelle vorwegschicken. Da wieder das Thema ich und meine komischen Kings, also faszinierende oder abwegige Frauencharaktere, da gehört Magda Goebbels auf jeden Fall dazu. Und durch diese Quantverbindung, das spielt ja hier auch im Buch eine Rolle, also ich habe da auch so einen kleinen lokalen Bezug, was unsere Erinnerungskultur hier in Hannover angeht. Das, wie gesagt, wird ja im Buch auch kurz erwähnt, dass Quant natürlich dann auch so ein, was heißt natürlich, dass Quant dann ein Werke hier in Hannover Stöcken gebaut hat, Zwangsarbeiter, Außenlager, KZ und so weiter und so fort. Also von daher interessiert es mich sowieso grundsätzlich. Vielleicht bin ich da ein bisschen biased. Aber ich fand gerade im Vergleich zu den anderen Charakteren Magda Quant als die Darstellung einfach spannender als alles andere. Also ich habe mich immer darauf gefreut. Ich wollte, dass sie vielleicht auch, weil ich genauso wie du noch darauf gewartet habe, dass mir war es einfach nicht genug Magda Quant. Vielleicht, weil ich auch diese Erwartung hatte. Ne? Und deswegen, ich habe mich immer gefreut, die Szenen mit ihr zu lesen, weil sie irgendwie das vorangebracht hat. Wohingegen ich den Hans, also seine Szenen, da war mir einfach zu wenig Fleisch am Knochen. Also Hans ohne Magda war mir zu wenig einfach.
Also ich würde dir komplett zustimmen, dass da zu wenig Magda drin ist. Aber ich finde halt die Magda, die uns gezeigt wird, in keinster Weise interessant. Ne? Und jetzt soll keiner da draußen auf die Idee kommen, dass wir jetzt hier fordern, dass hier mal Magda Goebbels ein bisschen positiver dargestellt wird. Ja, also wer unsere Diskussion so versteht, dem ist wirklich geistig auch nicht mehr zu helfen. Aber der Punkt ist, dass wenn du eine Frau hast, die genau das, was du ausgeführt hast, Annika, genau das erreicht hat. Das ist zwar moralisch sicher kein Erfolg, es war aber statustechnisch in der damaligen Gesellschaft ein unglaublicher Aufstieg, den sie hingelegt hat. Da muss man sich ja schon mal fragen, was die Quelle davon ist. Und das kann mir Nora Bossong in keinster Weise vermitteln, obwohl mich das unglaublich interessiert hätte. Also wenn diese Frage beantwortet worden wäre, hätte ich auch mehr Magda gewollt. Aber mich hat irgendwann angefangen, diese literarische Magda zu nerven, weil sie immer nur als Monster gezeigt wurde. Was sie sicher aufgrund der Dinge, die sie entschieden hat, moralisch auch war. Aber das hilft ja nicht zu beantworten. Das ist ja ähnlich bei Figuren wie Goebbels selbst. Man fragt sich ja, wie konnte so jemand in diese Position kommen und die Massen begeistern bei seiner Sportpalastrede? Wie konnte es so weit kommen? Und wenn man diese Frage beantworten will, kann man halt keinen Roman schreiben, wo die ganze Zeit nur völlig geistesgestörte Sachen sagen und unsympathisch sind, weil das kann ja nicht der Grund gewesen sein. Das hat mich so ein bisschen genervt.
Ich glaube, ich habe mich einfach zu sehr über das Monster gefreut. Manchmal sind es ganz niedere Beweggründe. Die Faszination mit dem grundlos Bösen.
Wenn sich jetzt die Leute mit Magda Goebbels oder auch nicht mit Magda Goebbels auseinandersetzen wollen, wo und für wie viel können sie sich diesen Roman denn erwerben?
Ja, ein intensives Porträt der Frau, die Magda Goebbels wurde, sagt der Surkamp Verlag. Ich glaube eher, dass es ein intensives Porträt des Hans ist, der die Magda Goebbels kannte, aber egal. Reichskanzlerplatz heißt jedenfalls der Roman. Er ist von Nora Bossong, die immer noch sehr, sehr, sehr gut schreiben kann. 295 Seiten hat das Ganze und kostet als Hardcover 25 Euro und in der keimfreien E-Book-Edition 21,99.
Sehr schön, damit kommen wir zum nächsten Buch dieser Folge und jetzt gibt's weniger Politics und mehr Chicks. Warum das lustig ist, versteht ihr jetzt gleich. Denn wir kommen zu einem Buch, was, glaube ich, den Preis für den besten Buchtitel aller Zeiten verdient hat, und zwar Die Ballade vom vakuumverpackten Hähnchen von Lucy Rico. Ich darf's vorstellen, ich freue mich schon ganz doll, euch das näher zu bringen. Ein verrückter Roman über eine Vegetarierin, die den Hühnerhof ihrer Mutter übernimmt. Aber erstmal zur Autorin selbst. Lucy Rico, 1988 in Frankreich geboren, schreibt Filme, Bücher und unterrichtet literarisches Schreiben. Die Ballade vom vakuumverpackten Hähnchen gewann 2021 den Prix du Roman d'Ecologie und den Cheval Blanc Literaturpreis. So, wir kommen mal zum Plot. Im Zentrum der Geschichte steht Hannah, eine junge Frau, die mit ihrem Freund Louis zusammen in einer größeren französischen Stadt lebt. Bereits seit ihrer frühen Jugend ist Hannah Vegetarierin und das, obwohl sie bei ihrer Mutter auf einem Hühnerhof groß geworden ist. Zu Beginn der Geschichte ist die Mutter gerade erst gestorben und Hannah kehrt zurück an den Ort ihrer Kindheit, um die Farm aufzulösen und sich so schnell wie möglich wieder vom Acker zu machen. Jedoch passiert etwas Unvorhergesehenes, denn Hannah hat plötzlich doch Gefallen an dem Ort und vor allem an den Hühnern, die alle schnell ans Herz wachsen und mit denen sie einen Großteil ihres Tages verbringt. Obwohl sie ihr Freund ständig drängt, in die Stadt und zu ihm zurückzukehren, lebt sich Hannah immer mehr und mehr in dem Farmhaus ein und überlegt, sogar in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten. Trotz ihres vegetarischen Lebensstils hat sie keine oder sehr wenig Probleme damit, die Hühner zu töten. Da sie doch eine starke Bindung zu ihnen verspürt, versucht sie durch das Schreiben einzelner Biografien für die geschlachteten Hühner ihren Schuldgefühlen Herr zu werden und packt diese Biografien als kleine Beilagenzettel direkt in die Verpackung der toten Hühner. Sie versucht dann, die Hühner auf dem örtlichen Markt zu verkaufen, um etwas zu Profit zu generieren. Obwohl sie auf dem Dorf aufgewachsen ist, schenken ihr sowohl die Kunden auf dem örtlichen Markt als auch die anderen VerkäuferInnen keine Beachtung. Sie verkauft wenige ihrer Hühner und muss viele unverkauft und unverbraucht wegschmeißen, was bei ihr zu depressiven Schüben führt und ein moralisches Dilemma auslöst. Als dann nach mehreren Wochen doch noch Kunden auf ihre ungewöhnliche Marketingstrategie anspringen, wird sie durch nächtliche Eindringlinge, die einen Großteil ihrer Hühner töten, belästigt. Kurz bevor sie alles hinschmeißt und einfach zurück zu ihrem Freund in die Stadt zieht, wird der Besitzer eines großen Supermarktes auf sie aufmerksam und bietet ihr einen Deal an, der zwar gut klingt, aber ihre Idee kommerzialisieren will. Zuerst soll Hannah ihr Geschäft so weiterführen wie bisher, jedoch kommt der Investor mit immer weiteren Ideen, die sich um Wachstum und Kommerz drehen, auf sie zu und will den Betrieb vergrößern und ihn profitabler machen. Ob das gut geht, verrate ich an dieser Stelle natürlich nicht. Ha. Ja, muss auch ein bisschen Spannung hier aufbauen. Kommen wir mal zum Inhalt. Unterteilt ist der Roman in insgesamt 50 recht kurze Kapitel. Das Buch hat nämlich insgesamt nur 235 Seiten, wobei es einen Cut in der Mitte gibt, von dem aus die Kapitelzahl wieder ab 1 anfangen. Im ersten Teil des Romans bleibt die Erzählung bis auf wenige Ausnahmen bei Hannah und wird von einer autoriellen Erzählstimme erzählt, die auch starke Einsicht in die Gefühlswelt der gerade im Fokus liegenden Person hat. Dadurch wird den Lesenden ein sehr guter Einblick in die Figuren, ihren Motivationen, Ängste und Bedürfnisse vermittelt, ohne jemals zu stark bei einer Sicht oder Situation festzusitzen. Es entwickelt sich ein gutes Pacing, was die Figuren nachvollziehbar, aber nicht zu ausschweifend charakterisiert und zudem immer mal wieder sporadische Umgebungsbeschreibungen einfließen lässt, die aber auch nicht überbordend werden. Generell wird der Roman recht konventionell erzählt und es gibt so gut wie keine wirklich experimentellen Erzählweisen oder Kniffe, was ich in diesem Fall aber positiv finde, da der Plot recht stringent und durch seine Themenverarbeitung recht ausufernd wirken kann. Zudem sind in einzelnen Kapiteln immer wieder einzelne Biografien der Hühner aufgelistet, die trotz ihrer noch recht pathetischen Art durchaus einfühlsam und humorvoll daherkommen. Ich lese jetzt mal hier ein Beispiel vor, damit ihr euch mal was darunter vorstellen könnt. Das Huhn hieß Zelda. Zelda war blind für die Liebe, die ihr zuteil wurde und es schien, als hätte das Rot ihres Schnabels auf ihre Persönlichkeit abgefärbt. Zelda war der blanke Zorn und sie ließ keine Gelegenheit zum Kampf aus. Sie verlor ein Auge an eine der Katzen vom Nachbarhof, ein Tier, das jedem Klischee über seine Gattung mehr als gerecht wurde, durchtrieben, arglistig, eine Kreatur, der man misstrauen muss.
Das Huhn klingt ja wie Magda Goebbels.
Tatsächlich tat diese Behinderung ihrer Beliebtheit keinen Abbruch, ganz im Gegenteil. Nur auf dem linken Auge sehen zu können, ließ sie während der letzten Wochen ihres Lebens im Kreis laufen und auf die Grashalme losgehen. Diese andauernde Ertüchtigung erschöpfte sie jedoch nicht, sondern machte sie zu einem der sportlichsten Hühner des Betriebs. Die thematische Ausrichtung des Romans wird wohl in meiner Beschreibung des Plots schon recht klar gewesen sein, ist jedoch weit entfernt von einer billigen "das Thema ist wichtig" Mentalität und den von Moritz Bassler und uns so verhassten Mitkalt. Klar, das Thema ist hier die moralischen Grenzen von der Fleischindustrie und den Auswirkungen auf die allgemeine Gesellschaft, jedoch macht Rico dies nicht mit so einem Zeigefinger Flecken am Ärmel Duktus, sondern lässt die Geschichte und Figuren für das Thema sprechen, die nicht den gängigen Klischees entsprechen. Zudem werden, wie uns das leider schon häufiger bei Roman mit wichtigen Themen vorgekommen ist, vergleicht Daniela Dröschers Lügen über meine Mutter, hier die zugrunde liegenden Ideen von Veganismus, Landwirtschaft und Moral nicht explizit durchgekaut. Also es wird hier eben nicht so drauf verwiesen. Immer wieder hatte ich beim Lesen das Gefühl, dass auch eine gewisse psychotische Neurose mitschwingt, da Hannah mit zunehmender Einsamkeit immer seltsamer wird und die Hühner immer mehr als Freunde sieht, sich zusehends von allen menschlichen Kontakten entfernt und auch die schwierige Beziehung zu ihrer verstorbenen Mutter eine immer größere Rolle einnimmt. Auch die zwiespältige Moral, der sich Hannah als Vegetarierin und gleichzeitig Hühnerschlachterin aussetzt, wird durch intelligent verpackte Szenen gut verarbeitet. Ein weiterer Punkt, der mir sehr gut gefallen hat, ist die durchweg entrückte Art des Romans. Ich weiß gar nicht, wie ich das besser ausdrücken soll. Immer wieder hatte ich das Gefühl, dass die Szenen in einer nicht so weit entfernten Zukunft oder einer irgendwie nicht so weit entfernten Realität spielen, dass fast alle Figuren irgendwie spleenig sind und verworren daherkommen. Vielleicht sind das aber auch einfach nur Franzosen, keine Ahnung.
Vorsicht, Rollen. Ganz vorsichtig.
Oh la la.
Hast du Beef mit mir? Beef's überleitet, ja?
Generell hat mir der Roman trotz seiner recht stringent erzählten Plot und der konventionellen Erzählweise sehr gut gefallen und eignet sich super als entspannter Beachread für die Sonnenliege oder das heimische Sofa, aber auch nicht nur dafür. Also ich fand, die Themen waren wirklich gut umgesetzt, die Figuren hatten Substanz, die waren alle so ein bisschen drüber und waren auch irgendwie alle so ein bisschen spleenig, das hat mir sehr gut gefallen und auch die Hühner als Charaktere sind wirklich, wirklich spannend gestaltet. Also auch wenn man denkt, so, also einige von denen leben natürlich nicht lange, aber es gibt auch Hühner, mit denen sich Hannah sozusagen anfreundet, die dann eigentlich wie ihre Haustiere werden und mit denen sie halt eben eine richtige Freundschaft, eine richtige Bindung eingeht. Und das fand ich wirklich schön, wie die beschrieben wurden. Und so diese Grenze zwischen Mensch und Tier verschwimmt immer mehr. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, gerade in Hinsicht darauf, dass eben dieser Betrieb kommerzialisiert wird. Das ist natürlich auch eine starke Kapitalismuskritik, aber es ist immer so mit einem kleinen humorvollen Touch und nie zu ernst. Deswegen kann man das wirklich sehr gut durchlesen und deswegen hat mir der Roman auch sehr gut gefallen. Fazit vorbei. Annika, Maike, habt ihr Fragen?
Ja, auf jeden Fall. Ich direkt mal zu dem, was du gerade erzählt hast. Du hast ja erwähnt, dass die Figuren nicht immer ganz den gängigen Klischees entsprechen. Da bin ich natürlich sofort hellhörig geworden. Gib doch mal so ein paar Beispiele, was du da genau mit meinst.
Ja, das kann ich sehr gerne machen. Zum Beispiel Hannah als ich, ne? Die ist ja so Vegetarierin und da könnte man natürlich so denken, dass ja, keine Ahnung, so die rennt so mit einem T-Shirt rum, wo drauf steht Fleisch ist Mord und keine Ahnung, ihr wisst schon, was
so
ich meine.
So eine Militante.
Ja, genau, Klischees halt eben so. Und so sind die halt alle auch nicht. Auch ihr Freund, der irgendwie so ein biederer Architekturtyp ist, die haben alle irgendwie nochmal so ein interessante, ja, tiefer liegende Ebene, sag ich mal so. Also sie sind alle, von außen könnte man sie als Klischees lesen, aber ich finde, dieses Roman macht das sehr gut, die eben nicht als Klischees dastehen zu lassen. Weil Hannah, die hat zum Beispiel auch, ja, ich will nicht sagen Spaß beim Töten ihrer Hühner, aber sie es ist so ein bisschen, ja, fast schon so ein Ritual, das sie da durchzieht. Und was sie zwar ernst nimmt, aber was sie halt auch nicht so sonderlich stört, aber sie will halt das Fleisch nicht essen. Und diese Ambivalenzen, die fand ich sehr gut und die haben viele Charaktere, die darin vorkommen. Gerade im zweiten Teil, auf den ich jetzt leider nicht so genau eingehen konnte, weil sonst spoilere ich hier zu stark, aber der zweite Teil hat auch noch mehrere Figuren, die auch so eine Art von Ambivalenzen eben haben, die auf der einen Seite irgendwie was Gutes machen sollen und auf der anderen Seite irgendwie schlecht sind, halt eben nachvollziehbare Charaktere, Figuren, wie auch immer man das nennen möchte. Also und genau das meinte ich, wenn ich dann sage, das ist nicht in Klischees, ne? Man hätte das ja auch ganz leicht, gerade mit diesem Thema, ganz schnell in so eine ganz billige, eindimensionale Geschichte verwandeln können, wo es dann heißt, ja, Tiere ermorden ist böse und die Fleischindustrie ist der Tod unserer Moral, irgendwie sowas halt, ne? Also, und irgendwie wird das natürlich, klar schwingt das in den Seiten mit, aber es wird halt eben nicht so auf Faust auf die Fresse mäßig einem ins Gesicht gedrückt. Und das fand ich gut.
Ja, das finde ich auch sehr super, weil das gut klingt. Ist jetzt nicht so, dass das noch nie vorgekommen wäre, also dass uns das noch nie begegnet wäre, ja, dass so nach dem Motto, wichtiges Thema, aber ansonsten hier volle Klischeekiste. Und das ist ja gerade, finde ich, so, du hast es ja gesagt, das ist auch ein sehr unterhaltsamer Roman ist, der auch lustig ist. Und gerade bei unterhaltsamen Romanen passiert sowas ja mal häufiger. Und von daher freut mich das ganz besonders, denn ist ja hier auch unser liebstes Credo, auch, man darf sich auch anspruchsvoll unterhalten lassen, jenseits der üblichen Klischeekisten.
Genau.
We like.
Ja, ich lasse mich manchmal gerne auch anspruchslos unterhalten. Darauf zielt jetzt meine Frage ab. Und zwar, ne, die jungen crazy Leute bei TikTok, die sind ja voll auf Agustina Bastericas Wie die Schweine abgegangen. Auf Englisch auch sehr erfolgreich Tanner is the Flash. Warum komme ich da jetzt drauf? Warum ist das Internet ausgerastet? Auch das ist ein Buch über die Fleischindustrie. Da geht es dann allerdings darum, dass man keine Tiere mehr essen kann, weil die alle von einem Virus dahin geraten wurden. Da gibt es jetzt 1000 Plotholes, auf die gehen wir jetzt nicht ein. Jedenfalls werden dann Teile der Menschheit als nicht menschlich quasi erklärt und es wird im Rahmen der Fleischindustrie der Kannibalismus industrialisiert, Massenschlachtungen von Menschen, damit die Leute weiter Fleisch essen können. Dieses Buch ist moralisch voll auf die 12, also offensichtlicher kann man wirklich die Nachricht nicht mehr verpacken, hat aus meiner Sicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, weil es wirklich mit evidenter Ekelhaftigkeit arbeitet. Und ihr wisst, wir sind der Podcast, der schwer zu verschrecken ist, aber dieses Buch schon, während es nicht besonders helle ist, ist es aber schon hart ekelhaft, muss man dem Buch schon zugute halten. Das heißt, das ist hier aber sehr viel eleganter gelöst, wenn ich das richtig verstanden habe. Glaubst du, Robin, dass es dieses Buch mit dem etwas subtileren Ansatz trotzdem aufgrund der Thematik, die ja auch wichtig ist, sorry, mitkalt, aber ist schon wichtig, auf TikTok weit bringen wird? Weil allein der Titel ist ja, sagen wir mal, sehr TikTok-tauglich und das meine ich jetzt gar nicht mal negativ.
Ja, das ist vollkommen richtig. Ich glaube aber nicht, dass das weit auf TikTok schafft, weil dafür ist es zu unekelhaft. So, dafür hat es irgendwie zu wenig. Dafür ist es nicht edgy genug, glaube ich. So, vielleicht ist jetzt auch gemein von mir, dass ich den TikTokerInnen da jetzt unterstelle, dass es alles immer so edgy sein muss. Aber wie gesagt, ich glaube es nicht, weil es ihm fehlt halt, dem ganzen Roman fehlt halt durchaus die Gewaltkomponente hier. Dieses Schlachten der Hühner wird höchstens mal angerissen. Es wird aber eigentlich nie wirklich beschrieben. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe halt Der Marquis de Sade gelesen. Für mich ist Gewalt halt auch, ne? Wenn da irgendwo im Huhn mal den Hals aufgeschlitzt wird, finde ich das, also bleibt das bei mir nicht hängen. So, das
ja,
ist
also
halt
solange jemand so gevierteilt und dabei vergewaltigt wird, ist für dich seit Marquis de Sade gar kein Thema mehr.
Ja, es ist ein bisschen seicht dann halt. Ne? Also, nein, hier kommen keine expliziten Gewaltszenen drin vor. Das wird alles nicht so ausgeufert. Was aber tatsächlich gemacht wird, ist dadurch, dass sie eben so viel Zeit mit diesen Hühnern verbringt und die halt auch einen sehr, sehr großen Teil der Erzählung einnehmen und zwar nicht nur dadurch, dass sie geschlachtet werden, sondern eben auch ihr Verhalten und auch diese ganze Alltagszusammengehörigkeit zwischen Hannah und diesen Hühnern, hatte ich ja vorhin schon gesagt, verschwimmt so ein bisschen diese Grenze zwischen Menschlichkeit und Tier und dass die auch eben Figuren sind, die einen ganz großen Teil zum Lesespaß beitragen. Und da kann man das dann doch schon sehen, weil Es sind zwar, wie gesagt, natürlich keine Menschen, die getötet werden, aber dadurch, dass sie eben lebende oder auch interessante Figuren in diesem Plot und in diesem Roman darstellen, ist natürlich, trifft es einen dann doch schon, wenn da mal so das Lieblingshühnchen, was man gerne mochte, weil es irgendwie kämpferisch war, dann geschlachtet wird. So, da hat es dann doch schon wieder diese Komponente und das fand ich ganz interessant.
Robin, wenn die Menschen da draußen nun sagen, das klang noch mal interessant, das möchte ich gerne lesen. Berate die Menschen, was sie dann tun sollen.
Da berate ich die Menschen natürlich total gerne. Die Ballade vom vakuumverpackten Hähnchen von Lucy Rico ist erschienen im Mattes und Seitz Verlag. Kostet 22 Euro in der Hardcover-Variante und 18,99 Euro als digitale Version. Die Übersetzung hat Milena Adam gemacht. Jetzt kommen wir zum letzten but not least Roman. Und jetzt wird's wieder politisch. Jetzt gehen wir weg von Chicks, jetzt gehen wir wieder hin zu Politics und zum nächsten Roman. Annika, was hast du uns mitgebracht?
Ich habe euch mitgebracht Tatendrang von Theresia Tögelhofer und wir führen hier beides zusammen, denn wir sind jetzt nicht nur wieder bei den Chicks in Politics wie bei Buch 1, wir haben hier auch eine Protagonistin mit dem Namen Hanna. Wie in Buch 2.
Ah. Was ist denn da los?
Wie wir das wieder geplant haben,
also,
genial.
Also wirklich. Schauen wir jetzt aber erstmal auf Theresia Tögelhofer, nämlich die Autorin dieses Buches hier. Die hat Geschichte und internationale Beziehungen in Graz und Paris studiert, dann an ganz vielen Stellen in Europa gearbeitet, denn sie ist Analystin für die Außen- und Erweiterungspolitik der EU. Und parallel ist sie auch eine ziemlich gute Schreiberin, die bereits einige Stipendien, Auszeichnungen erhalten hat und Tatendrang ist jetzt ihr Debütroman, in dem sie diese beiden Teile, die EU-Politik und die Literatur, verbindet. Denn das Thema dieses Romans ist, wenn ich es mal in einem Satz zusammenfassen möchte, Generation Praktikum erkundet die EU-Politik mit allem, was dazugehört. Wir haben unsere Protagonistin, ich habe gerade schon gesagt, sie heißt Hanna Fürst mit Nachnamen und sie ist frisch mit dem Studium an der sogenannten Inter-Euro-Universität fertig. Hier sind also einige Institutionen und auch ähnliche Bezeichnungen fiktionalisiert. Es geht hier natürlich eher so um den grundlegenden Prozess. Auf jeden Fall an dieser Universität hat die Hanna einen Wettbewerb gewonnen, in dem sie einen europäischen Grenzkonflikt theoretisch gelöst hat. Und ihr Preis ist ein Praktikum in der, hier ist es wieder, sogenannten europäischen Außenzentrale. Dort allerdings ist sie eine von vielen, denn diese Praktikanten, die sogenannten Young Professionals, es sind insgesamt 500 Stück und nur 15 von denen erhalten nach Ende des viermonatigen Praktikums eine bezahlte Anstellung, die dann natürlich auch wieder nur befristet ist. Hanna landet in der Abteilung Europäer, Europe Peripherique, weil das besser klang als Randeuropa, so heißt es im Buch, also jene Länder, die so ein bisschen am Rande von Europa liegen, dazugehören irgendwie nicht, da braucht man einen Reisepass, da gibt es ab und zu mal Krieg, so dieses Gebiet, so wird es hier grob umschrieben und sie soll also ihre theoretische Lösung umsetzen und der ganze Plan sieht so aus, dass es also ein Leuchtturmprojekt in einem echten Leuchtturm sein soll, denn in diesem Konflikt geht es um einen Fluss, der ständig seinen Lauf verändert und so immer wieder die Grenzen verschiebt und mittendrin in diesem Fluss steht also eine Insel mit dem Leuchtturm drauf. Und im Laufe des Praktikums und dem Vorbereiten dieses Projekts, des Aktionsplans Zukunft, hat Hanna mit verschiedenen Menschen zu tun, die in den meisten Fällen eine ganz eigene Agenda verfolgen. Also ganz viele von denen sind in die internen Machtspielchen innerhalb des EU-Apparats verwickelt, Stichwort Kompetenzgerangel unter Menschen und unter den Abteilungen. Andere, zum Beispiel Mitglieder ihres Projektteams, sind Einheimische aus dem Land, das in den Konflikt verwickelt ist und verfolgen dann teils auch ganz eigene nationale Interessen. Eine dieser Einheimischen ist zum Beispiel die enigmatische Lay, Gründerin einer Watchdog-NGO, die in ihrem Land gegen Korruption kämpft. Ja, und Hanna versucht also zum einen, sich für eine gute Zukunft in Stellung zu bringen, möglichst übernommen zu werden. Zum anderen möchte sie natürlich ihr Projekt wie gewünscht umsetzen, um auch dieses Ziel der Übernahme zu erreichen. Aber sie sieht sich schnell an verschiedenen Stellen mit der harschen Realität in Form von Vorschriftsirrsinn und den bereits erwähnten internen Machtspielchen bis hin zum Verrat konfrontiert. Soweit erstmal zum Plot, der hier in diesem Buch auch relativ nüchtern, ja, runtererzählt ist, kann man, glaube ich, so sagen. Es gibt einen Prolog, der quasi ein kurzes Schlaglicht auf den Höhepunkt des Plots wirft. Dann erzählt der Hauptteil, wie es dazu kam, und der Epilog nimmt diesen Prolog dann zum Finale hin also wieder auf. Und ähnlich nüchtern ist das Ganze auch sprachlich, teilweise fast schon so ein bisschen behäbig. Das hat mich hier und da ja fast schon an so ein Jugendbuch erinnert. Ab und zu blitzen mal so interessante Bilder auf, wie zum Beispiel die Idee, dass alle in der Zentrale, in der Europazentrale darauf warten, endlich richtig körperlich zu arbeiten, ob es so Kaffee einschenken oder Bänder durchschneiden ist, um sich zu vergewissern, dass diese ganzen Mails und Papiere irgendwie was bringen. Und das ist natürlich hier auch das Hauptthema, dieser bürokratische, machtbesessene, politische EU-Kampf, größtenteils hinter den Kulissen. Das wird hier anhand diverser Charaktere und ihrer Beziehung zueinander dargestellt. Das hat nur leider für mich nicht so richtig funktioniert, da ich fand, die Charaktere selbst an vielen Stellen blass bleiben, auch die Beziehungen bleiben unklar. Ganz, ganz viele Themenprisen werden hier reingestreut. Ein lesbischer Flirt, eine komplizierte Mutter-Tochter-Beziehung, so ein bisschen Soziologie für Anfänger in Form einer, ja, einer Madame Leland, die der Protagonistin Lebensweisheiten für eine Praktikantin sozusagen mit auf den Lebensweg gegeben hat. Es gibt so einen angedeuteten Flirt mit dem Chef, ein angedeutetes Drama und irgendwie dann mit dem Holzhammer on top die Botschaft, eigentlich sind alte Männer an allem schuld. Da ist ja erstmal per se gar nichts zu sagen. Das war mir dann aber unterm Strich ein bisschen zu wenig, zumal diese nervige und absurde Bürokratie, die teilweise dort dargestellt werden soll, nicht nur auf die EU zutrifft, sondern auch in vielen Fällen einfach in ganz normalen Betrieben oder anderen Organisationen. Stichwort Bürokratie ist everywhere. Wir kennen das von Förderantrag bis zur Steuererklärung. Also unterm Strich war mir etwas zu wenig überraschend und auch dann so ein bisschen zu konventionell bis hin zu behäbig langweilig erzählt. Unter Mitkaltaspekten, see you at the österreichische Buchpreis, maybe, mal schauen. ich habe das große Glück, dass wir hier ja auch eine schöne Union sind, Maike und Robin beide mitgelesen haben. Wie fandet ihr denn das Debüt von Theresia Tögelhofer, Tatendrang?
Ich liebe ja eigentlich politische Romane über internationale oder supranationale Organisationen, weil ich diese Organisationen für wahnsinnig wichtig halte und die häufig für sehr verkannt halte. Also gerade bei der EU zum Beispiel, da hören wir immer das Negative und viele Leute machen sich gar nicht bewusst, was sie eigentlich alles Positives bringt. Das heißt nicht, dass man die Kritik verschweigen sollte, aber das kann man alles sehr intelligent verarbeiten. Wir denken an Menasse, die Hauptstadt, ein fantastischer Roman, auch die Fortsetzung sehr gut. Wir denken an Nora Bossong, die wir heute ja schon in der Show hatten, mit Schutzzone. Ein unglaublich guter Roman über die UNO. Wahnsinn. Aber hier wirklich, also Tögelhofer hätte das Potenzial, hier auch einen hochkomplexen, einsichtsreichen Roman zu schreiben, weil sie eben diese Spezialistin ist. Und diese beiden Länder, zu deren Versöhnung sie beitragen soll als Mitglied von dieser Einheit in der EU, in der sie arbeitet, die scheinen im Balkan zu liegen. Und sie ist auch eine Spezialistin für die Ausweitung der EU im westlichen Balkan. Also die Frau weiß einfach Bescheid. Das führt aber im Großen und Ganzen hier dazu, dass wir viel zu viel Erklärung und Exposition haben. Also da ist Seite um Seite Details, die nicht wichtig sind, Erklärungen, die man sich selber erschließen kann. Viel zu viele Wörter für einen viel zu dünnen Plot. Im Großen und Ganzen hatte ich das Problem, dass der Plot selbst vergleichbare Problemlage hat mit dem Projekt, welches im Plot dargestellt wird, nämlich diesem Leuchtturmprojekt. Das kriegt irgendwie nie richtig, nimmt nie richtig Fahrt auf und der Plot tut es auch nicht. Weil wir alle wissen, eine Geschichte zu erzählen bedeutet, wenn man konventionell erzählt, und das hier ist konventionell erzählt, dass man ein Problem hat und dieses Problem wird im Rahmen der Geschichte durchgespielt und bearbeitet. Hier haben wir sogar zwei. Das eine ist die Versöhnung dieser Länder, die vorangebracht werden soll. Da aber dieses Leuchtturmprojekt ein reines Symbolprojekt ist, was an sich schon steht für die Problematik, die es häufig in der Politik gibt, nämlich dass nicht faktisch Situationen für Bevölkerungsteile verbessert werden, sondern aufgrund der komplexen politischen Situation, man sagt, da mache ich lieber erstmal Symbolpolitik, bevor ich gar nichts mache, geht es hier eigentlich nicht wirklich um was. Und dann war es für mich nicht besonders interessant, ob es dieses Projekt am Ende gibt oder nicht, weil das wird an der Situation vor Ort, machen wir uns nichts vor, eh nichts ändern. Der andere Strang, wo man dran arbeiten könnte, dass der Leser oder die Leserin sich denkt, das interessiert mich jetzt aber, wie es ausgeht, ist natürlich, genau wie du dargelegt hast, Annika, ob Hannah jetzt diesen Job kriegt oder nicht. Mein Problem mit Hannah ist aber durchweg, dass ich überhaupt gar keine Ahnung habe, warum Hannah diesen Job eigentlich will. Es wird nie klar bei Hannah, was eigentlich ihre Motivation ist, dort überhaupt aufzuschlagen. Wir haben bei Lay, die bei dieser Nichtregierungsorganisation arbeitet, haben wir die Wut. Die ist geprägt vom intergenerationalen Trauma des Krieges in ihrem Land. Die will Versöhnung mit dem anderen Land. Die will ein besseres Leben für die jungen Menschen. Die ist wütend, weil das nicht funktioniert. Die ist wütend, weil die EU nicht richtig leistet für das, was man braucht. Und die Politiker vor Ort auch nicht richtig das leisten, was benötigt wird. Das verstehe ich alles. Aber Hannah, die ist zum einen wahnsinnig angetrieben von all diesen Statusfragen. Sie versucht sich auch Aufmerksamkeit zu verschaffen, versucht dieses Spiel mitzuspielen, versucht sich so zu kleiden, dass sie reinpasst. Gleichzeitig ist sie aber auch frustriert, hat wahnsinnig viel Kritik an all den Dingen. Die ist auch häufig gerechtfertigt. Aber unterm Strich ist Hannah einfach lasch. Die ist als Person einfach lasch, die hat keinen Schneid. Und insofern denke ich mir, Hannah, so wenig wie du wirklich weißt, warum du eigentlich da bist, so wenig interessiert es mich, ob du einen Vertrag kriegst. Da sind unter den 500 bestimmt viel mehr Leute, die viel mehr Biss haben und viel mehr Bock haben als du. Und das war so ein bisschen mein Hauptproblem, dass aufgrund dieser beiden Problemlagen innerhalb des Plots mich eigentlich auch nicht interessiert hat, was hier passiert. Und die Sprache ist anders als bei Bossong nicht stark genug, dass ich es lese, weil einfach die Sprache mich mitzieht und dann über ein paar Plotholes oder ungute Charakterdarstellungen hinwegtröstet. Ich möchte nicht so viel Beschreibungen von Teppichen und wer da mit wem und keine Ahnung was. Er hat mich irgendwie abgefrustet. Robin, wie hast du das gesehen?
Ja, ich muss euch zustimmen. Also ich fand's unfassbar langweilig, ehrlich gesagt. Also ich hab angefangen zu lesen, dachte so, ja, ist das deswegen, weil ich mich nicht so wirklich für Konflikte in politischen Lagern interessiere oder diese ganze internationale Politik, aber es ist auch wirklich langweilig erzählt, wie ihr schon beide gesagt habt. Also es sind Charaktere, die sehr, sehr blass bleiben, vor allem eben der Hauptcharakter Hannah, von der man, wie du es schon gesagt hast, Maike, und du auch schon, Annika, die nicht so wirklich Motivation mitbekommt. Was will die da eigentlich? Wo will die hin? Warum ist sie da? Warum erzählt sie uns die ganzen Sachen, die sie uns erzählt? Dann dieses sehr Deskriptive, was du auch gerade schon gesagt, Maike. Ich habe gar nicht mehr so viel zuzugeben, wie ihr schon merkt. weil es ist ein Buch, was sich zieht und zieht und zieht und irgendwie kommt es nie wirklich zum Ende. Und das, was ich auch immer wieder hatte, ist das Gefühl, dass irgendwie was weggestrichen wurde. Also ganz oft hatte ich das Gefühl, dass so, oder was heißt das Gefühl? Es wurden ganz oft irgendwie Anspielungen gemacht, gerade irgendwie diese schwierige Mutter-Tochter-Beziehung wurde immer mal wieder erwähnt, aber das wurde nie wirklich ganz erzählt, da wurde nur mal einmal so kurz eine Randnotiz dazu gemacht und danach
Klangschale.
Wurde das, ja, genau, und danach
so wie ich das jetzt reingeworfen habe quasi.
Ja. Ja, genau so. Und dann wurde das danach immer so als Running Gag benutzt. So, sagte Mutter, ach ja, haha, meine Mutter ist auch so. Und ich habe das immer nicht verstanden. Und war immer so, hey, check ich den Gag nicht? Oder ist da, habe ich irgendwas überlesen? Und dabei war das bei vielen Sachen da auch. Und diese billige Kritik so nach dem Motto, ja, Europa, diese Europa-Außenstellen, die machen ja nur Symbolpolitik. Da wird sich nur hingesetzt, da wird gequatscht, da wird Kaffee getrunken. Und hinterher kommt man mit so einer halbgaren Idee um die Ecke, um irgendwas zu machen, damit man seinen Job rechtfertigt. Finde ich schon ein bisschen frech, sage ich mal ganz ehrlich. Also ich glaube nicht, dass die Politiker, die ganzen Abgeordneten, die da im Europaparlament sitzen und sich tatsächlich für sowas einsetzen, dass das deren einziger Hauptberuf ist. Also das finde ich schon, ist schon ein bisschen irgendwie sehr kurz gedacht, finde ich. Und ich meine, die Autorin hat ja Erfahrung, aber irgendwie, weiß ich nicht, ist das hier alles nicht zusammengekommen? Ich finde, das ist so ganz billige, auf unterem Niveau Kritik. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, so wie die Politik da im Roman ist, so sind natürlich auch die Figuren, die sind auch nur Symbole und austauschbar, aber das ist ja trotzdem öde zu lesen. Also ich meine, das bringt mir ja auch nichts, wenn ich dann das als Kritik benutze, aber wenn das langweilig ist für mich als Leser oder Leserin, dann kann ich dann zwar sagen, ja, das ist ja gut miteinander verknüpft, so, weil alle sind ja Symbole, aber das ist ja, also macht's ja nicht spannender. So, und da habe ich das größte Problem mit gehabt. So, das Thema war eigentlich relativ klar, aber es war irgendwie nicht zu Ende gedacht und dann hat der Plot auch keinen Sinn gemacht und dann interessiert man sich auch leider weder für den Plot noch für die Figuren und so ging es mir am Ende auch, dass ich es weggelegt habe und mir dachte, in 2 Wochen weiß ich nicht mehr, was ich gelesen habe.
Oh, und Robin, das, was du gerade sagst, möchte ich noch gern ergänzen, weil ich hatte auch das Gefühl, genau wie du, dass hier satirische Aspekte auch verarbeitet sind. Also diese Nichtregierungsorganisation heißt Our Future und dann heißt diese Arbeitsgruppe, die rumsitzt, Kaffee trinkt, nichts auf die Reihe kriegt, heißt auch die Arbeitsgruppe Zukunft. Ich verstehe schon, dass das ein Gag sein soll, wenn irgendwie so ein Bürokratiemonster ankommt, irgendwo, wo es einen Völkermord oder einen Krieg oder so gegeben hat und gesagt hat, also jetzt gucken wir doch mal, wie ihr euch alle auf dem Leuchtturm wieder versöhnt. Aber wie du richtig sagst, das reicht halt nicht dafür, dass es mich am Ende interessiert, weil wenn das alles läppsch ist und man da so darauf herabschaut, ich glaube nicht, dass das die Autorin wirklich tut, weil sonst würde sie in diesem Bereich nicht arbeiten. Aber so ist es halt in dem Buch, so kommt es halt in dem Buch aber sehr eindeutig rüber, nämlich genau wie du sagst, sehr unterkomplex und viel zu zynisch. Da denke ich mir halt auch, ja, aber warum soll es mich denn dann interessieren? Das ist mir dann auch zu wenig.
Ja, also vielen Dank für eure Einschätzung. Leider kein gutes Papiersteuerurteil, kann man, glaube ich, zusammenfassend sagen. Ich finde das auch alles total einleuchtend, was ihr sagt, und nachvollziehbar. Ich sehe das genauso. Es nimmt einen einfach nicht so richtig mit, auf keiner Ebene. Also es bleibt irgendwie so unnahbar. Und ich weiß auch nicht, ob da jetzt schon fast ein trauriger Trend zu erkennen ist, weil jetzt gerade so in der Diskussion fühlte ich mich an einigen Stellen an die letzte Folge, an die Diskussion, Maike, wir hatten zu Glück von Jackie Tome erinnert, die Charaktere einfach nur als Position zu nehmen, ohne sie richtig auszuarbeiten und gleichzeitig halt dieses Übererklärende. Das ist ja hier auch, weil genau wie du gesagt hast, gerade Thema EU und EU-Politik, da gibt es so viele Aspekte, die man da rausarbeiten kann. So vieles, was auch noch nicht bekannt ist. So vieles, was der breiten Öffentlichkeit noch nicht bekannt ist und was sich sicherlich als, ich sag mal, Plotbeschleuniger einigen würde. Und hier ist natürlich auch das Thema, was hat denn die EU Sinnvolles beigetragen versus wo ist denn die EU total nervig? Also dieser alte Streitpunkt wird hier auch verhandelt und der wird hier halt verhandelt an dem Beispiel, nervig an der EU ist die Gurke und positiv ist der USB-C-Stecker. Das ist mir zu wenig. Also entschuldige mal dieses Gurkenbeispiel, ne? Das hat so ein Gurkenbart, gibt's nicht, keine Ahnung. Aber ne, also das reicht mir dann einfach nicht als Niveau, gerade wenn man sich so überlegt, was haben wir auch hier schon in dieser Show für EU-Romane vorgestellt. Das hat uns teilweise auch nicht alles gefallen von der Erzählstruktur her, aber zumindest doch auch auf der Handlungsebene oder auf der Charakterebene. Genau wie ihr beide gesagt habt.
Auf irgendeiner Ebene.
Ja, aber da ist nichts, wo man sagt, da will ich jetzt dranbleiben, weil der Charakter so spannend ist oder weil da gerade irgendwie so ein Cliffhanger ist. Also ich habe auch wirklich, Robin, wie du gesagt hast, auch so einige Stellen im Buch gehabt, wo ich wirklich auch, ja, das Gefühl, als wenn mir was gefehlt hat. Oder ist das jetzt wirklich hier so ein Running Gag oder habe ich da irgendwas nicht verstanden, dass mir da die Wichtigkeit flöten gegangen ist? Also von daher vielleicht hätte man da auch an der einen oder anderen Stelle noch mal ein bisschen genauer lekturieren müssen oder sollen, gerade weil es ja auch ein Debüt ist.
Ja, oder es wurde zu viel lekturiert, ne? Also das kann natürlich auch sein.
Oder so, das kann natürlich auch sein.
Nichtsdestotrotz, naja, aber die Zuhörer und Zuhörerinnen sollen sich ja immer selber ein Urteil machen. Annika, erzähl doch mal diesen tollen Menschen, die hier gerade zuhören, wo und für wie viel man sich das zulegen kann.
Das mache ich doch gerne. Tatendrang von Theresia Tögelhofer ist erschienen im Residenzverlag. Grüße gehen raus. Das Hardcover kostet 25 € und das keimfreie E-Book 17,99 €.
Damit sind wir am traurigsten Teil der Sendung angekommen, und zwar dem Ende.
Oh.
Ja, schade, schade. Immer die schönsten Sachen müssen auch mal enden. Aber nicht verzagen, wir sind ja in 2 Wochen wieder am Start mit 3 tollen Neuerscheinungen. Was das sein wird, wen wir da haben, das werdet ihr natürlich dann erfahren. Wir spoilern hier natürlich nicht. Und bis dahin, liebe Leute, wie immer gilt, gehabt euch wohl, bleibt so cool, wie ihr seid, bleibt gesund, lest was Gutes. Wir dürfen euch an dieser Stelle das Tschüss anbieten.
Tschüss. Tschüss.